Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereits steht schon Professor Christoph Mörgeli. Ich kann das Geheimnis bereits verraten. Wir befinden uns in der Gemeinde Zumikon, Kanton Zürich, und hinter mir steht eine Bronzestatue. Er trägt eine weiße Flagge und lieber Christoph, du wirst uns mit Sicherheit genauestens erklären, um wen es sich da handelt. Lieber Christoph, was ist der heutige Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Ich meinte, es wäre passend, hier vor der Weihnachtszeit an Max Dettwiler zu erinnern. Die Statue ist ihm gewidmet, die wir hinter uns sehen. Die weiße Fahne, typisch das Beret, auch sein Mantel und die Aktentasche. Der sogenannte Friedensapostel Max Dettwiler hat unentwegt während Jahrzehnten für den Frieden geworben, auf aller Welt, nicht nur in der Schweiz. Er ist zu einem bekannten Markenzeichen, könnte man fast sagen, geworden. Jedenfalls zu einem Original, zu einem wichtigen Zeitgenossen, den, ich würde meinen, die meisten Schweizerinnen und Schweizer gekannt haben.
Für all jene, die ihn nicht kennen, wer war Herr Dettwiler?
Max Dettwiler ist 1886 geboren und 1976, im 79. Lebensjahr, verstorben. Er war ein Hoteliersohn aus Arbon, hat auch immer seinen Thurgauer Dialekt behalten, seinen sympathischen, hellen Dialekt. Und er hat auch sehr gut gesprochen. Er hat die Menschen angesprochen, später dann durch einen wallenden weißen Rauschebart und eben auch durch seinen Humor und Witz, der neben seinem Engagement für die Friedensmission, die ihn beseelte, auch immer wieder aufblitzten. Also Max Dettwiler war eine wirkliche Persönlichkeit, die sich unentwegt für den Frieden einsetzte, oft von den Zeitgenossen auch belächelt. Aber zum Schluss hat er ein Denkmal bekommen, hier auf dem Dorfplatz von Zumikon, wo er viele, viele Jahrzehnte gelebt hat. Und die Zumikerinnen und Zumiker sind stolz auf ihren Max Dettwiler.
Fangen wir vielleicht bei der Kindheit an. Was würdest du sagen, was hat diesen Thurgauer, was hat ihn geprägt? Was war matchentscheidend für seine, ich sage jetzt nicht Karriere, aber für seinen Weg als Friedensmissionar?
Am Anfang deutete eigentlich nichts darauf hin. Er hat nach elterlichem Vorbild auch sich ausgebildet in der Gastronomie, war an verschiedenen Stellen tätig, hatte durch das auch recht gute Kenntnis der Sprachen. Das ist ihm nachher bei seinen Weltreisen für den Frieden zustatten gekommen, hat brav seinen Militärdienst geleistet als Füsilier und dann passierte ein entscheidendes Ereignis auf dem Kasernenplatz in Frauenfeld, als das Thurgauer Füsilierbataillon 75, ich kenne die Nummer genau, ich habe auch mal ein Bataillon kommandiert, als dieses Bataillon 75 vereidigt werden sollte vor der Grenzbesetzung des Ersten Weltkriegs. Da hat er sich lauthals gewehrt und gesagt, ich werde diesen Eid nicht leisten, ich bin nicht bereit, in den Krieg zu ziehen, getreu seinem späteren Motto, Krieg ist eine Sache, an der sich ein anständiger Mensch nicht beteiligt.
Und was ist mit ihm passiert?
Man hat relativ hilflos reagiert. Das war eigentlich der Anfang von Dienstverweigerungen. Es gab dann später auch andere, oftmals oder meistens aus religiösen Motiven motiviert. Das spielte schon auch eine Rolle, das christliche Bekenntnis, die christliche Friedensbotschaft bei Max Dettwiler. Und man hat ihn dann erstmal psychiatrisch begutachtet in der Klinik Münsterlingen, musste ihn dann aber wieder freilassen. Er war bereit 27 und hat bis dahin seine staatsbürgerlichen Pflichten brav erfüllt.
Was würdest du sagen, wenn du dir ein Hobbygutachten psychologischer Art stellen müsstest, was war entscheidend für diesen Friedensdrang bei Max Dettwiler? Was hat ihn da, oder was war ausschlaggebend? Du hast gesagt, der christliche Glaube spielte eine Rolle, aber was war entscheidend?
Ich glaube nicht nur, es war auch das grundsätzliche humanitäre Denken. Er hat immer wieder erinnert an Vorbilder, wie natürlich Jesus Christus, aber auch Tolstoi, der russische Schriftsteller, oder dann natürlich Mahatma Gandhi, ein ganz großes Vorbild des gewaltlosen Widerstandes. Er hat Gandhi auch mal dann treffen können, ich glaube, das war 1931. Also er war von der Friedensmission beseelt. Ich glaube nicht, dass es ein einzelnes Erweckungserlebnis gab, das ihn dazu geführt hat. Aber sicher, diese Vereidigung anfangs des Ersten Weltkriegs war dann sein Schlüsselerlebnis, insofern, als er sich da zum Widerstand entschloss und keinen Kriegsdienst oder keinen Militärdienst leisten wollte.
War das eine Art Sololauf oder der Anfang einer breiten pazifistischen Bewegung?
Es war schon ein Sololauf. Natürlich gab es eine pazifistische Bewegung. Bertha von Suttner ist so eine große Figur. Sie hat auch den Nobelpreis bekommen für ihren pazifistischen Feldzug. Es gab große Friedensbewegungen, die aber dann vor dem Ersten Weltkrieg vollkommen in sich zusammenbrachen, als dann die Völker wieder gegeneinander in den Krieg zogen. Max Detwiler sah sich eigentlich als Einzelgänger, nicht als Teil einer großen Bewegung. Als es mal zu einer solchen Bewegung kam, die er ausgelöst hat, endete das in einer wirklichen Katastrophe. Das war 1917 im Vorfeld des Generalstreiks in Zürich. Man wollte eine Munitionsfabrik bestreiken, damit die eben nicht Munition liefern kann für diesen Ersten Weltkrieg, obwohl es natürlich an die Schweizer Armee gegangen wäre. Und da haben sich dann auch die Gewerkschaften solidarisiert und man hat Max Detwiler inhaftiert, man wollte ihn befreien und es gab dann eine eigentliche Bewegung der Bevölkerung, jedenfalls der linken Bevölkerung und es kam zur Tragödie einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Polizei im Zuge dieser versuchten Befreiung. Es kam zu zwei getöteten Demonstranten. Ein Polizist wurde erschossen und eine vollkommen unschuldige und unbeteiligte Hausfrau dazu. Und da gab es dann natürlich eine Inhaftierung, da gab es auch wieder eine psychiatrische Begutachtung. Jedenfalls hat Detwiler diesen Einschnitt tief empfunden und hat sich entschieden, künftig allein zu sein, damit es eben nicht zu so gewaltsamen Ausschreitungen kommt.
Wie ging seine Friedensmission dann weiter, nachdem er sich eben nach diesem ja, wahrscheinlich auch dramatischen Erlebnis fast schon, nachdem er sich da für eine Ein-Mann-Armee-Bewegung da quasi entschieden hat. Wie ging es dann mit ihm weiter?
Er ist dann ein Jahr später, 1918, hierher nach Zumikon gezogen, in ein ganz einfaches Häuschen ohne Wasseranschluss, ohne Elektrizität und ohne wirkliche Heizung, jedenfalls schon gar nicht Zentralheizung, hat da sehr, sehr bescheiden gelebt, war verheiratet, hatte auch zwei Kinder, Max und Clara. Max wird dann später auch das Vermächtnis seines Vaters zusammen mit seiner Schwester Clara weiter pflegen und er hat sich hier wohlgefühlt. Zumikon war damals ein eher ärmliches Bauerndörfchen mit einer Schindeldachkirche wie heute noch, aber längst ist Zumikon natürlich zur sehr wohlhabenden Vorortsgemeinde von Zürich geworden. Das hat sich massiv verändert. Aber hier hat Max Detwiler Bio-Landbau, könnte man sagen, betrieben, hat die Produkte seiner Gärtnerei, seiner kleinen Gartenanlage verkauft, er hat Bienen gezüchtet, er hat auch Broschüren verteilt für den Frieden und wurde so eigentlich zu einem wohlgelittenen Original in diesem Zumikon.
Du hast aber von einer weltweit bekannten Figur Detwiler gesprochen. Wie kam das?
Er hat sich dann entschieden, nicht nur hier in der Schweiz für den Frieden zu werben, denn die Schweiz ist ja nicht verantwortlich für die ganz großen Kriege und Katastrophen, sondern er wollte sich direkt mitreisen an die Staatsleute wenden. Er hat allerdings auch hier auf den Plätzen Reden gehalten, immer wieder Bußen bekommen. Die Briefe waren meistens Bußen, die eintrafen, zum Schreck seiner wackeren Frau, die ja irgendwie die Familie über die Runden bringen musste. Aber er hat sich nicht abhalten lassen, da Reden zu halten in Zürich und in anderen Städten. Er wurde so auch zu einer wirklich bekannten Figur und hat die Menschen angezogen. Er war auch schlagfertig auf Einwürfe und Einwände, wusste er die richtige Antwort. Also er hat zuerst in der Schweiz geworben und dachte dann, ich muss mich jetzt an die großen Staatsleute wenden. Zum Beispiel auch an Hitler. Er hat Hitler zahlreiche Briefe geschrieben. Er soll jetzt aufhören. Er wollte sogar 1944 noch über die Grenze zu Hitler reisen. Er war schon 1938 in München bei dieser Konferenz. Und 1944 hat man ihn dann in Basel zurückgehalten von dieser Reise.
Würdest du sagen, Dettwiler war so ein bisschen, ja natürlich, eine Art Spinner im Sinne der Sache, dass er da quasi vom Idealismus getrieben da agierte, völlig illusorische Fantasien hegte, oder war er trotz allem einfach ein Aktivist, der das ganz große Ganze im Blick hatte?
Er war irgendwo ein Visionär natürlich. Man könnte ihn auch als, wenn man es nicht ganz ernst nimmt, Stand-up-Comedian bezeichnen. Jedenfalls war er ein glänzender Performer in eigener Sache. Er konnte unterhalten, er konnte vom Witz, vom Lustigen in die ernsthafte Botschaft übergehen und er wurde auch wirklich gehört und das Gehörte wurde weitergetragen und verarbeitet. Geistig war er zweifellos normal, also da hätte kein psychiatrisches Gutachten gereicht, um ihn geisteskrank zu erklären. 1933 hat man es mal so ein Stück weit versucht. Er war da im Burghölzli interniert und der Direktor Hans W. Meyer hat dann gewisse psychische Abweichungen festgestellt und es gab dann sogar einen Antrag des Kantons Zürich, dass man ihm die Mündigkeit aberkennt, dass er also quasi entmündigt werden sollte. Und da hat die Gemeinde Zumikon, und darauf ist sie bis heute stolz, recht deutlich geantwortet und gesagt, Max Dettwiler ist ein geschätzter Mitbürger, er fällt nicht negativ auf, er macht alles, was von ihm erwartet wird. Wir sind nicht bereit, ihn zu entmündigen. Und gerade die spätere Gemeindepräsidentin und Bundesrätin Elisabeth Kopp hat gerne aus diesem Brief des Zumiker Gemeinderats zitiert.
Was würdest du sagen, ist sein grösster Erfolg, vielleicht nicht nur auf Schweiz, sondern vielleicht auch sogar auf internationalem Parkett?
Er wurde eigentlich schon nicht von den führenden Staatsleuten empfangen. Er hat es also nie in die letzte Riege gebracht, vielleicht mit Ausnahme von Gandhi, den er wirklich treffen konnte. Aber er ist nach Jerusalem gereist, um in den Nahostkonflikt sich einzubringen und für Frieden zu werben. Das wäre ja sehr aktuell und man würde sich einen Max Dettwiler vielleicht wieder wünschen. Er ist nach Moskau gereist, auf den Roten Platz 1960, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Er ging nach Washington und wollte da Präsident Kennedy treffen und so weiter. Er ist 1956 nach Ungarn gereist, bei diesem Aufstand, um da zu vermitteln. Also überall, wo es brodelte, wollte er hin. Und mit der Zeit gab es natürlich dann auch viel Presse um ihn, einen richtigen Wirbel. Und die Wochenschauen und die Kinos haben auch gezeigt, wie er sich da verabschiedet und in ein Flugzeug steigt. Seit 1941 führt er konsequent die weiße Fahne mit sich. Das war sein Markenzeichen, wie wir es hinter uns flattern sehen.
Wie konnte er diese Reisen finanzieren? Wurde er da grosszügig unterstützt von Gönnern, die seine Sache gut fanden? Hat er ein Vermögen geerbt? Was weiß ich?
Das ist in der Tat eine ganz entscheidende Frage. Die Familie war, wie gesagt, alles andere als reich und musste schauen, wie sie über die Runden kommt mit diesem Verkauf von sehr einfachen Produkten. Aber es gab in der Tat Gönner. Beispielsweise Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler hat ihn sporadisch unterstützt oder auch der Spielzeugunternehmer Franz Karl Weber.
Okay. Und was war ja, wann endete diese Mission irgendwann? Wann konnte er nicht mehr? Wie ging es weiter in seinem Leben?
Als seine Frau gestorben ist, die ihm immer eine tüchtige Stütze war, wenn sie wahrscheinlich auch nicht immer alles verstanden hat, was er gemacht hat. Das war 1959. Dann hat er seine Mission erst recht intensiviert und ist dann noch mehr herumgereist und wollte seine Botschaft an den Mann und an die Frau bringen. Und die Bekanntschaft kam dann auch mehr und mehr. Er ist zum Beispiel mehrfach, dreifach gemalt worden von einem Künstler wie Varlin. Der hat auch mit diesen Bildern die öffentliche Wahrnehmung dieses Max Dettwiler mit seinem markanten Auftritt, eine äußerst bescheidene Persönlichkeit für sich selber, gut festgehalten, wie er da in Aktion ist.
Wie kann es eigentlich sein, dass ein Friedensaktivist wie Dettwiler die Rekrutenschule absolvierte?
Damals war das wahrscheinlich noch nicht zuvorderst. Er hat, wie gesagt, bis 27-jährig eigentlich brav seine Wiederholungskurse gemacht. Und das muss später gewesen sein, dass er sagte, da mache ich nicht mit, da bin ich nicht dabei. Seine Aktionen waren auch originell und man hat gelächelt und gedacht, das ist jetzt wirklich eine lustige Idee. Also zum Beispiel Walter Ulbricht in der östlichen Zone von Berlin vorschlug, dass er die Mauer kauft, um sie dann gewissermaßen niederzureißen. Das war schon lange, bevor das dann auch wirklich geschah. Also er war schlagfertig, er hatte interessante Ideen, die von den Medien auch weiter transportiert wurden.
Wie ging ein Friedensaktivist wie Dettwiler mit der Tatsache um, dass es Zeit seines Lebens Kriege und Konflikte gab? Hat ihn das beelendet? Hat es in seinem Denken etwas bewegt? Ein Friedensaktivist, der sagt, dass ein anständiger Mensch nicht zur Waffe greift, das muss einen doch beelenden, dass man den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg dann miterlebt. Wie ging Dettwiler damit um?
Da hat er wirklich große Mühe, dass die Menschen es immer wieder über sich bringen, zur Gewalt zu greifen, aber auch der Staat. Er hat den Staat irgendwo nicht verstanden, dass Staaten Kriege führen können und Konflikte mit der Waffe austragen. Er hat auch immer, wie das ein Schweizer Demokrat macht, die Bundesräte beispielsweise als seine 7 Angestellten bezeichnet und ist da auch oft vorgesprochen. Er ist zum Teil auch empfangen worden. Ich weiß zum Beispiel vom berühmten Mitarbeiter des Militärdepartements und damaligen Militärhistoriker Hans-Rudolf Kurz, dass er ihn immer wieder empfangen hat. Sie hatten auch gemeinsame Gesprächsstoffe in Form von Kurzens Mutter, Gertrud Kurz, eine Flüchtlingsmutter, wie sie genannt wurde im Zweiten Weltkrieg. Also Dettwiler hatte Probleme, dass man nach diesem Grauen des Ersten Weltkriegs nicht auf Krieg verzichtet, dass es einen Zweiten Weltkrieg gab, dann einen Kalten Krieg und dann die Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Das hat ihn schon enorm beschäftigt, dass die Menschheit nicht klüger ist und nicht auf diese Art der Auseinandersetzung verzichtet.
Was wurde aus den Nachfahren von Dettwiler? Wer hat das Erbe von ihm friedensmissionarisch weitergetragen?
Max und Clara Dettwiler haben eine Stiftung gegründet. Sie haben auch den Nachlass nach Bern geliefert, ans Schweizerische Literaturarchiv oder ans Bundesarchiv möglicherweise. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das sind sehr viele Schachteln, die da abgeliefert wurden und sehr viel, was er eben da getan gemacht und wie er sich bemüht hat um den Frieden. Eine äußerst interessante Dokumentation. Es wurde auch eine Ausstellung gezeigt im Bundesarchiv über Max Dettwiler. Er selber hat in Zumikon mal vorgeschlagen, man solle auf dem Kapf hier, auf dem nahen Hügel, ein Friedensdenkmal errichten. Natürlich mit weißer Fahne und so weiter. Und das wollten dann die Zumiker doch nicht. Sie sagten, ja, irgendwo ist dieser Pazifismus dann doch auch vielleicht nicht die jederzeit richtige Lösung. Manchmal muss man eben auch Stärke zeigen und man fand es vielleicht auch ein bisschen gegen die eigene Landesverteidigung gerichtet und sah da Probleme. Jedenfalls gab diese Idee keine Mehrheit, aber als dann ein Denkmal aufgestellt werden sollte nach seinem Tod 1976. Da war Zumikon bereit dazu. 2004 ist dieses Denkmal hinter uns durch einen ortsansässigen Künstler geschaffen, aufgestellt worden, auch wiederum im Beisein der früheren Gemeindepräsidentin und Bundesrätin Elisabeth Kopp.
Was für eine Verbindung hatte Dettwiler vielleicht auch noch zur Schweiz, zur Neutralität, zu den Friedensinitiativen der Regierung vielleicht auch, dass man vermittelt in Konflikten, Brückenbauer? Wie dachte er darüber?
Er glaubte, die Schweiz hätte hier tatsächlich eine Mission und verstand nicht, dass die Schweiz zu wenig tat. Er hätte mehr erwartet, gerade vom neutralen Kleinstaat, den er durchaus befürwortete, die Friedensinsel, wie sich ja auch gezeigt hat in zwei Weltkriegen. Das fand er schon eine gute Sache, aber er sagte, das ist doch auch ein Auftrag, gerade auch Genf als Ort der internationalen Gemeinschaft, wo wir Gastgeber sind, wo die ganze Welt zusammentrifft, wo auch wichtige Friedenskonferenzen stattfanden in den 1950er Jahren. 1985 hat er nicht mehr erleben können, als da Gorbatschow und Reagan aufeinander getroffen sind in Genf, aber er dachte, das ist doch ein Auftrag für unser Land. Da müsste man doch sehr viel mehr tun. Gerade die Behörden, gerade auch der Bundesrat, die Politiker sollten sich unentwegt für den Frieden einsetzen. Nicht nur hier bei uns, sondern in aller Welt.
Wer ist der Dettwiler, der Max Dettwiler von der heutigen Zeit?
Das ist schwer zu sagen, ob es einen Max Dettwiler gibt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Strapazen, diese Reisen, auch dieser Aufwand und dieser Verzicht auf sich nehmen möchte. Nicht zuletzt materieller Verzicht für diese idealistische Mission dieses Friedensapostels, wie er genannt wurde, wie er auch belächelt wurde, wie er bewundert wurde durchaus auch. Ich glaube, da müssten wir lange suchen. Solche Persönlichkeiten, die fallen nicht vom Himmel.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Mit diesen Bildern, mit der weißen Flagge geben wir zurück. Wünschen Ihnen frohe Festtage. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Meilensteine der Schweizer Geschichte. Viel Vergnügen auch bei der Weihnachtsserie vom Zauberberg mit Professor Christoph Mörgeli und Roger Köppel. Auf Wiedersehen und bis im neuen Jahr. Vielen herzlichen Dank.